Aló. Gut, schaut aus. Nachfolge. Teil 5. Erinnert ihr euch noch? Wir sind hier auf der Bühne rumgelaufen. Einer hinter dem anderen her. Darzustellen, was Nachfolge eigentlich heißt. Nachfolge bedeutet nicht schöne Worte zu machen, es bedeutet jemandem konkret hinterherzulaufen. Nun ist das ja in unserer Gesellschaft, in unserer Kultur eher ein Zeichen von Schwäche, jemandem hinterherzulaufen. Im Reich Gottes war es das, was Gott betrifft, nie. Und ist es auch heute nicht. Gott hinterherzulaufen ist ein Zeichen größter Stärke. Sich selbst zu verlieren, indem man Gott gewinnt, ist gewaltig. Können wir den Hall ein bisschen rausnehmen oder höre nur ich das so her? Ja, könnt ihr ein bisschen drehen? Da ist irgendwie ein Hall drin. Also ich will jetzt nicht singen. Es geht auch ohne Hall wunderbar. Heute Morgen, als ich mit meinen Kindern und mit Manuela war mit dabei, heute die Bibel gelesen habe, kam ich auf eine Stelle, die habe ich euch gerade mal auf die Folie gebannt. 2. Timotheus 1, Vers 13. Da steht, halte dich an das Muster der gesunden Worte, die du von mir gehört hast, im Glauben und in der Liebe, die in Christus Jesus ist. Gesunde Worte heißt, wenn es gesunde Worte gibt, gibt es offensichtlich auch kranke Worte. Oder anders gesagt, ich glaube, Manfred Roth schreibt über diesen Vers heilbringende Worte. Trifft es vielleicht noch ein bisschen besser. Worte, die nicht gesund in sich nur sind, sondern die Gesundheit bringen. Mit anderen Worten, du kannst mit deinen Worten jemand anderen gut tun oder eben nicht. Segnen oder verfluchen, wissen wir von der Bibel, können wir mit unserer Zunge. Es ist ein abgedroschenes Wort in unserer Gemeinde. Wir haben es schon sehr oft, vielleicht zu oft gehört, so dass wir diesen neuen Begriff mal mit reinnehmen wollen. Gesundmachend, heilbringend, gesunde Worte. Wenn wir so eine Waage hätten mit zwei großen Waagschalen und würden unsere Worte eines Tages von einem Tag gesprochen dort auf beide Seiten verteilen müssen, die gesunden Worte und die kranken, also die heilbringenden oder die krankmachenden Worte. Was denkt ihr, welche Waagschale würde höher ausschlagen? Oder anders gesagt, welche würde siegen? Welche würde gewichtiger sein als die andere? Wären es wirklich die gesunden Worte, derer wir mehr machen in einem normalen Alltag? Oder wären es nicht doch eher die kritischen Äußerungen, die Aussagen, was man alles nicht kann, was eben nicht geht, was schief läuft? Ja, all das Zeugs halt, wo wir ja viel mit zu tun haben, oder? Mach mal einen Fernseher an und dann zähl mal die Worte, die gesund machen und die, die das Gegenteil tun. Ich fand es interessant, ich habe jetzt ein Interview von Thomas Gottschalk gelesen, der sagt, er ist gläubiger Christ, ein katholischer Bruder. Und er sagt, er wird niemals in seinen Sendungen irgendeinen Menschen vorführen. Das hat mich beeindruckt. Es gibt Showmaster und Comedians, die machen überhaupt nichts anderes. Die leben buchstäblich davon, andere Leute vorzuführen, sich lustig zu machen, andere in den Dreck zu ziehen. Und Gottschalk sagt, das würde ich nie tun. In meiner Sendung wirst du das nie sehen. Da ist was anderes drin. Das sind gesunde Worte. Er sagt, ich verstehe meine Sendung eher so als ein Stück Seelsorge sogar. Leute sollen danach froher rausgehen, als sie vorher waren. Wie viele Sendungen machen das mit uns? Dass wir fröhlicher rausgehen, als wir reingekommen sind. Oft werden Probleme gewälzt in Diskussionssendungen, all das Zeugs. Tut der Seele auch nicht immer gut. Wobei, natürlich, Informationen sind wichtig. Gesundmachende Worte. Ich möchte kurz wiederholen, was wir das letzte Mal uns angeschaut haben. Da war dieser eine Satz, wo ich sagte, wenn ihr den mitnehmt, könnt ihr alles andere vergessen. Das ist mir das Wichtigste. Niemand betrügt dich mehr in deinem Leben als deine eigenen Gefühle. Wenn wir über Nachfolge reden und nachdenken, kommen wir an dem Punkt nicht dran vorbei. Unsere Gefühle machen alles Mögliche. Und sie werden massiv beeinflusst durch Worte, die wir hören. und durch Worte, die wir selbst sprechen. Darum sind manche Menschen so wie so ein Schiff auf hoher See mit riesigem Sturm, wisst ihr, so, oh, himmelhoch jauchzen und zu Tode betrübt und all das innerhalb von Minuten oder Stunden. Das machen Worte mit uns. Wir haben eine Bibelstelle uns angeschaut, nämlich diese hier. Denn obgleich wir im Fleisch wandeln, so kämpfen wir doch nicht nach Art des Fleisches. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott. Zur Zerstörung von Festungen, so dass wir Vernunftsschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus. Wir Christen, wir ziehen auf keine Kreuzzüge. Ein gläubiger Christ zieht nicht einen Kreuzzug gegen Muslime und tötet Menschen. Das hat Religion gemacht, das macht Christentum nicht. Wir müssen uns immer unterscheiden. Es gibt Religion, es gibt christliche Religion, es gibt alle möglichen Religionen, aber keine dieser Religionen führt zu Christus. Keine macht mich gerettet oder lässt mich gerettet sein. Es kann durchaus in religiösen Systemen Menschen geben, die mich zu Christus führen, das ist klar. Aber das System einer Religion führt dich niemals zur Erlösung an sich. Nur Christus führt mich zur Erlösung. Auch diese Gemeinde führt nicht zu Christus direkt, sondern nur indirekt. Wenn in der Gemeinde Menschen sind, die Christus kennen, dann können sie davon weitersagen. Ich kann niemandem Christus bringen, wenn ich ihn nicht habe. Ein religiöses System ist ja gerade so ausgelegt, dass es eben nicht eine persönliche Beziehung zu Gott braucht, sondern durch eigene Leistung dahin kommen will. Und das ist unmöglich. Keine meiner Leistungen, keine deiner Leistungen wird jemals ausreichen, dass du vor Gott bestehen kannst. Das ist so klipp und klar in der Bibel, dass ich mich immer wieder wundere, wie das Menschen so leichtfertig übersehen können. So, wir sind keine Selbstmordattentäter. Wir sprengen niemanden in die Luft. Wir machen keine Anschläge auf irgendeine andere Religion, auf irgendeine andere Menschengruppe. Wir Christen kämpfen niemals gegen Menschen, es sei denn, wir waren angegriffen. Dann gibt es was wie einen Schutzauftrag und Verteidigung. Aber wir greifen nicht an. Wir schützen. Wir haben einen Dienst der Versöhnung, sagt die Bibel. Wir helfen den Schwachen. Wir richten die auf. Wir können mit Menschen zusammenleben, die andere Religionen haben, ohne dass wir sie ablehnen und verachten müssen. Wir können ihnen unsere Hand darreichen und können ihnen einfach durch unser Leben ohne Worte oft vorleben, was Christus in uns tut, wer Christus in uns ist. Und das Zeugnis spricht lauter als alle Worte, die ich machen kann. Das Einzige, was wir bekämpfen, sind geistliche Mächte. Das Einzige, was wir gefangen nehmen, sind Gedanken. Und weißt du welche? Meine. Ich kann nicht Susans Gedanken gefangen nehmen. Es geht schief. In Jesu Namen nehme ich deine Gedanken jetzt gefangen. Kommt hierher. Kann nicht funktionieren. Das sind ihre Gedanken. Ich habe nicht das Recht, andere Kinder zu irgendwas zu bringen oder ihnen irgendwas zu befehlen. Nur meine eigenen. Weil die sind meiner Obhut anvertraut. Stimmt's? Und unsere Gedanken sind ein bisschen wie unsere Kinder. Die gehorchen uns auch nicht immer, aber die gehören uns, zumindest eine Zeit lang. Die Gedanken, da ist das ein bisschen anders, die gehören tatsächlich bleibend uns. Und die müssen wir in die Schranken weisen. Die nehmen wir gefangen, und zwar die Form von Gedanken, die eben nicht gesund ist, die nicht lebensspendend ist. Wir haben uns dann Beispiele angeschaut darüber, wie Menschen enden können, die ihre Gedanken nicht gefangen nehmen oder die sich von ihren Gedanken führen lassen, von ihren Gefühlen, ihren Gedanken, anstatt dass sie ihre Gedanken lenken. Wir haben uns Hananias und Sapphira angeschaut und gesehen, dass sie beide ihr Leben verloren haben, weil sie sich erlaubt haben zu lügen. Und zwar dann auch noch gegenüber dem Reich Gottes, gegenüber Pastor Petrus damals und der Ältestenschaft der Gemeinde. Sie haben gelogen, frech vor sich hingelogen, um Ehre zu bekommen. Naja, das ist das Problem, wenn eine Gemeinde einen gewissen Heiligungsgrad erreicht hat, dann ist das Gericht auch viel näher. Manche wünschen sich ja, oh Herr, mehr von dir. Oh, lass doch mehr von dir kommen. Ich sag dir, mehr von ihm heißt, wir können uns viel weniger erlauben. Ja? Stimmt's? Sünde wird dann viel deutlicher sichtbar und viel klarer auch gerichtet werden von Gott. So, Heiligung ist eine Sache, aber sie hat immer zwei Schneiden. Lass uns nach Heiligung ausstrecken, aber zuallererst nach der eigenen. Wenn meine Heiligung voranschreitet und nebenbei die von euch, dann haben wir Heiligung in der Atmosphäre dieser Gemeinde, die immer mehr zunimmt. Und wenn da einer so tut, als ob, der wird entlarvt. Der wird sichtbar für alle. Damals lesen wir in der Apostelgeschichte, dass Leute sich nicht mehr trauten, sich der Gemeinde anzuschließen. Nicht, weil die ablehnten oder in die Sektenecke stellten. Nein, die haben so viele Geschichten gehört, aller Ananias und Sapphira, die sagten, das ist gefährlich, da zu sein. Wenn du da lügst, wenn du dir da versuchst, einen Schnitzel zu erlauben, einen richtig heftigen, das geht schief. Das ist teuer. Da kann man sein Leben verlieren. Ja, da fallen Leute tot im Gottesdienst um, weil die Atmosphäre so heilig war. Oh, wollen wir das? Gute Frage. Ich verstehe eure Zurückhaltung. Ja, ich muss da auch immer wieder nachdenken. Aber Tatsache ist, es fängt mit mir an. Meine Heiligung, die kann ich beeinflussen. Ein zweites Beispiel zu diesem Thema ist... Ja, sind wir schon... Und hüpfen nochmal eins weiter. Zweites Beispiel. Und bei einem Abendessen, als es dem Teufel schon gelungen war, in das Herz Judas, Simons Sohn Iskariot, den Gedanken zu werfen, ihn zu überliefern. Da war auch jemand, ich meine, das war wirklich jemand, der nah dran war. Wenn wir von Nachfolger reden, dann fallen uns doch zuallererst die 12 ein, die Jesus nachfolgen. Die waren 3 Jahre buchstäblich an seine Fersen geheftet. In guten, in schlechten Zeiten, die haben all die Wunder miterlebt. Und da war so ein Knabe dabei, der hat es trotzdem nicht, will ich sagen, nicht kapiert, er hat es nicht in Anspruch genommen. Er wollte trotzdem seine eigenen Ziele verfolgen. Vielleicht war es ein Zelot, vielleicht hat er irgendwie eine ganz andere Absicht gehabt, als er Jesus nachgefolgt ist. Er wollte ihn eigentlich mehr gebrauchen zu seinen Werken, dass er die Herrschaft übernimmt, dass Israel politisch wieder frei wird und all das. Und dann hat er gemerkt, das ist gar nicht, was Jesus macht. Jesus kommt gar nicht als der König, der hier auf Erden jetzt schon sein Reich aufrichtet in der Form einer bewaffneten Streitmacht. Sondern sein Reich war nicht von dieser Welt. Er wollte es einfließen lassen in die Herzen der Menschen. Und so kam der Teufel, steht hier, und warf den Gedanken in das Herz. Das ist der Ort, wo der Teufel versucht, Gedanken einzuwerfen. Dieses Wort, was dafür werfen steht, Gedanken werfen, bedeutet auch tatsächlich werfen, wegwerfen, abwerfen, schleudern. Und es gibt sicher einen Zusammenhang aus dem Wort Gedanken werfen. Und der bedeutet Diabolos. Das ist das griechische Wort, was hier steht. Diabolos. Wir wissen hier, dass das Teufel das Wort zum einen Teufel bedeutet und das andere, also Dia ist der Teufel und Bello ist das Werfen. Also der Titel, den Gott in seinem Wort dem Teufel hier gibt, ist der Durcheinanderwerfer, der Durcheinanderbringer. Das ist sein Job. Diabolos, der durcheinander wirft. Er schleudert seine Pfeile so lange auf dieselbe Stelle, bis er durchgedrungen ist. Das meint dieses Wort. Die Konzentration, wie Licht durch eine Lupe Feuer entzündet. Das ist, was der Teufel macht. Er findet eine Stelle in deinem Leben und da konzentriert er sich drauf. Auf die eine Stelle. Er weiß, da bist du angreifbar. Jetzt wissen wir eins, der Teufel ist weder allmächtig, noch allwissend, noch allgegenwärtig. Er ist nicht in der Lage, deine Gedanken, Eva, zu lesen. Gott sei Dank. Er kann Horsts Gedanken nicht sehen, aber er kann sehen, was er tut. Er kann beobachten, manchmal vielleicht aus größerem Abstand, je nachdem, wie du mit Gott lebst, geht's nicht so nah. Aber vielleicht hat er geistiges ein Fernrohr und konzentriert sich. Was macht er jetzt? Wie lebt er diesen Tag? Ich stelle jetzt mal extra einen Oberdämon ab, der nur Horst beobachtet. Und dann muss man eine Strategie entwickeln. Wie kriegen wir den Kerl zu Fall? Bevor der auch noch Mitglied wird und richtig heftig mit Gott geht und all das. Okay? Er beobachtet. Und alles, was er weiß, ist aus dem, was er von uns hört, und was er uns tun sieht. Und das reicht. Beobachte den Menschen ein paar Tage. Und wenn du uns zu Fall bringen willst, du wirst einen Weg finden. So arbeiten politische Systeme. Wenn sie jemanden ausschalten wollen, irgendeine dreckige Sache an die Oberfläche holen wollen, brauchen sie nur ein bisschen beobachten. Telefone abhören. Beobachten, was macht er den ganzen Tag, mit wem trifft er sich. Und dann irgendwann findet man dann irgendeine Stelle, wo man rein kann und kann sagen, den kann man jetzt politisch fertig machen, der kommt nicht mehr zur Wahl. So, das ist, was der Teufel tut. Er konzentriert sich auf den einen Punkt. Durcheinanderwerfer. Ich möchte euch jetzt was vorstellen, das habe ich mal in der ersten Weise als Gedankenproduktionsprozess benannt. Da gibt es sicherlich schönere Worte, da muss ich mir noch was einfallen lassen. Nur, es hilft uns, diesen Dreiklang zu verstehen, der in Gedanken passiert. Und er hilft uns auch in unserem Alltag, die Dinge leichter zu durchschauen. Zunächst mal können wir sagen, Gedanken produzieren Haltung. Richtig? Das, was ich denke, werde ich immer ausdrücken durch die Art und Weise, wie ich zu Dingen stehe. Beispiel. Ich lese die Bildzeitung jeden Morgen. Mache ich nicht, aber Beispiel. Ich lese die Bildzeitung jeden Morgen. An diversen Diskussionen in der Mittagspause werde ich dann welche Gedanken vertreten? Viele, einige, vielleicht alle, keine Ahnung, je nachdem, wie ich aufgestellt bin. Ich werde davon Gedanken inhalieren und werde die zu meinen machen und werde dann in Diskussionsrunden Meinungen vertreten, die eigentlich gar nicht meine Meinung waren, sondern die Meinung anderer. Ich nenne das dann Anderungen. Ich habe also Anderungen inhaliert und ich vertrete die dann. Meine Haltung verändert sich. Wenn ich oft genug darüber rede, dass die Frau in der Familie die Hosen anhaben sollte. Ich meine jetzt so leitungsmäßig. Ich höre das über Monate, vielleicht über Jahre. Und irgendwann glaube ich das dann auch. Egal, was ich vorher gedacht habe, wenn ich es lang genug höre, und je nachdem, wer das auch noch sagt, welche berühmte Persönlichkeit, irgendwann glaube ich es dann einfach. Und dann vertrete ich das. Und dann spreche ich es aus. Indem ich es ausspreche, verdichtet sich es weiter in meinen eigenen Gedanken. So ist die Emanzipationsbewegung übrigens entstanden. Sicherlich aus einem Elend und aus Ungerechtigkeit heraus, aber sie ist lange über das Ziel hinausgeschossen und hat viel Schaden letztendlich bei den Frauen selbst verursacht. Viele sagen das heute und distanzieren sich und sagen, hey, ich bin immer noch Frau. Ja, okay, ich bin genauso viel wert wie ein Mann, das wissen wir jetzt, das ist gut. Das hat es auch mit begünstigt. Die Frau und der Mann ist gleichwertig. Aber was Alice Schwarzer nie geschafft hat, ist, sie gleichartig zu machen. Mann und Frau sind nicht die gleiche Art. Sie sind unterschiedlich, Gott sei Dank. Wollt doch keine Frau haben, die so ist wie ich? So, also, wir sind alle artig, ne? Aber nicht gleichartig. Das stimmt dann wiederum nicht überein. Die Definition von Haltung, laut Duden und Co., ist die individuelle Art und Weise, wie jemand denkt, seine Umwelt betrachtet und sich gegenüber ihr verhält. Also Einstellung, Anschauung. Ich glaube, wir können auch sagen, dass hier die Haltung auch immer Erwartungen beinhalten. Wenn ich glaube, dass die Frau über den Mann herrschen soll, dann wird meine Haltung auch Erwartungen mit sich bringen. Dann werde ich nach Hause kommen und werde erwarten, dass meine Frau mir sagt, wo es lang geht. Dass meine Frau die Finanzen verwaltet. Dass meine Frau das Geld reinbringt. Versteht ihr? Haltungen enthalten Erwartungen. Das heißt, mit meinen Gedanken geht's los, die führen zu Haltungen, die auch Erwartungen beinhalten und auf einmal bin ich für andere ein anderer. Die Leute, die mich gut kennen, verstehen auf einmal einen gewissen Bereich von mir nicht mehr, weil ich habe hier eine andere Haltung eingenommen. Wenn der ehemalige Pazifist auf einmal zum Bombenleger wird, ja, dann ist irgendwas passiert in der Haltung dieses Mannes. Stimmt's? Da ist irgendwas verdreht. Irgendeiner hat ihm eine Gehirnwäsche verpasst, sagt man. Da ist irgendwas verdreht. Gedanken sind verändert. Oder Diabolos war da. Der Gedankendurcheinanderwerfer hat wieder mal geworfen. Denken wir daran, dass Meinungen oft Anderungen sind. Positive oder negative können das sein. Die wir übernommen haben, ohne dass es uns bewusst ist. Die Medien unserer Zeit, denen unterstellt man ja einen riesigen Einfluss. Und das stimmt. Die haben den Einfluss, die Gedanken einer ganzen Nation zu beeinflussen. Nicht an einem Tag, nicht durch ein Wort, aber durch das beständige Zielen auf denselben Punkt. Denk an die 68er. Was haben die gemacht? Die haben auf einen Punkt gezielt und haben sich vorgenommen, und wenn wir aus unseren grünen Ökolatschen draußen sind, dann gehen wir in die Politik, wir gehen in die Wirtschaftslenkung, wir gehen in die Lehrerjobs und wir werden die ganze Generation verändern. Und sie haben es geschafft. Nicht damals unter Dutschuh und Co. auf der Straße, da fing es nur an. Sie haben es geschafft heute. Guck dir die Lehrer an, die wir heute haben. Schau, wie viele aus der 68er Generation heute ungefiltert ihre Überzeugungen widerspiegeln. Ich hatte so Lehrer, auch noch in der Berufsschule. Ungefiltert sagen, ja, wir damals haben wir es nicht geschafft, aber jetzt, so auf die Hintertür, jetzt sind wir eigentlich erfolgreich. Wir haben die ganze Nation verändert. Wir haben viele Paragraphen verändert, den ganzen Abtreibungsparagraphen. und andere Dinge. So. Aber was machen Haltungen dann? Die produzieren nämlich auch was. Und zwar zunächst mal Gefühle. Haltungen, die ich einnehme, haben immer mit meinen Gefühlen zu tun. Sie ziehen immer Gefühle nach. Es können Gefühle von Hass sein. Nimm vor, ich bin geimpft gegen irgendeine Ausländergruppe. Und ich höre dann, was das für furchtbare Menschen sind. Die nehmen uns die Arbeit weg und bla bla bla. Das ganze rechte Mist. Wenn ich als junger Mensch mit sowas konfrontiert bin, und irgendwann glaube ich es, ist vielleicht irgendeine Vaterfigur, die mir das noch glaubhaft erklärt, und dann sage ich, jawohl, das stimmt. Alle Ausländer, bah, schlecht. Und ich fühle dann auf einmal auch, die nehmen mir einen Arbeitsplatz weg. Ich habe keine Arbeit, der hat eine Arbeit. Versteht ihr? Das macht Haltung mit mir. Und die Leute haben oft keine Ahnung, wie das passiert. Sie können es dir nicht mehr erklären. Und dann handeln sie darauf hin. Ja, weil Worte und Handlungen produziert es auch. Auf einmal fangen die an zu reden gegen Ausländer. Auf einmal machen sie Leute dumm an auf dem Schulhof, die eine andere Hautfarbe haben. Dann unterstellen sie ein Böses. Und dann hauen sie drauf. Gedanken sind nie nur Gedanken. Gedanken produzieren Haltungen und Haltungen beinhalten Handlungen. Sie beinhalten Gefühle und Worte. Das gehört immer zusammen. Und Gefühle, Worte und Handlungen von mir und von anderen produzieren, ihr ahnt es schon, wieder Gedanken. Und dann reden wir von sowas wie einer Spirale. Entweder auf oder abwärts. Sind es gute Gedanken, heilbringende Gedanken, gesunde Gedanken? Dann werde ich als persönlichkeitsreif. Ich werde Menschen stehen lassen können, die anderen Hintergrund haben als ich. Ich werde lernen, Menschen zu lieben, wenn Gottes Wort, Gottes Gedanken mich bestimmen. Und ich werde, wie wir sagen, geistlich reifen, geistlich wachsen. Also der Kreislauf hier nochmal. Gedanken führen zu Haltungen. Haltungen führen zu Handlungen. Und Handlungen führen wiederum zu Gedanken. Und das ist der Kreislauf, in dem wir eingreifen können. Wenn wir das wissen, dafür brauchst du kein Psychologe sein. Das ist ein ganz simpler, sehr nachvollziehbarer Prozess, den jeder von uns im Alltag nachprüfen kann, ob das so ist oder nicht. Prüf das mal in die nächste Woche. Wenn jemand merkt, das ist überhaupt nicht so, dann sagt mir mal Bescheid. Wer ist der Erste, der mir das sagt? Das ist ein simpler Prozess. Ich kann also da Einfluss nehmen, wo meine Gedanken entstehen. Und das sind Worte und auch manchmal Handlungen von anderen und von mir. Manche sagen, wenn sie aus dem Gottesdienst rauskommen, ich fühle mich gestärkt, ich bin ermutigt. Was ist passiert? Da war jemand hier vorne und der hat gute Gedanken weitergegeben. Ermutigende, auferbauende Gedanken. Dann gehe ich raus und sage, wow, die Welt gehört mir. Alles ist möglich mit Gott. Und so soll es sein, finde ich. Jetzt stell dir vor, sowas würde dir jeden Tag in irgendeinem Ort passieren. Jeden Tag würdest du irgendwie so eine Zeit haben, wo deine Gedanken nicht gewaschen im manipulativen Sinne, sondern gereinigt werden und mit Gesundheit, mit gesunden Gedanken bereichert werden. Das wäre doch was. Da reden wir auch noch drüber. Wo kommen meine Gedanken denn her? Ich glaube, meine Gedanken kommen vor allem durch eigene Erfahrung. Das ist die Spirale. Die springen wir jetzt mal rüber. Unsere Gedanken kommen durch eigene Erfahrung. Durch Dinge, die du selbst gelernt hast, die du selbst erprobt hast, manchmal ganz unfreiwillig. Und dann gibt es Vorbilder. Menschen, die du beobachtet hast. Zuerst sind es immer die Eltern, dann vielleicht irgendein Coach, ein Trainer, ein Lehrer, Großvater, Großmutter, ältere Freunde, Vaterfiguren, Mutterfiguren. Und dann gibt es natürlich die Menschen meiner Umgebung. Die ständig reden. Wenn du auf der Arbeit bist und hast gerade so zwei Kollegen rechts und links von dir, die ständig mies drauf sind. Wow, ich beneide deine Frau nicht, wenn du nach Hause kommst. Das schleppst du mit. Aber andersrum, wenn da jemand ist, der positiv drauf ist in deiner Nähe, dann kann sein, dass du ganz anders nach Hause kommst. Aufgebaut und mit neuen Gedanken und positiv. Und ich glaube, genau das bist du. Potenzial. Das bist du, ist dein Potenzial. Das bist du potenziell. Du bist auf deiner Arbeit verantwortlich dafür, dass andere gute Gedanken mit nach Hause nehmen, oder? Amen. Dann gibt es alles, was ich höre, sehe, schmecke, rieche und taste. Meine fünf Sinne, auch die produzieren Gedanken. Jeder Fernsehfilm, den du dir anschaust. Das Brot, was du dir schmierst. alles macht was mit unseren Gefühlen und unseren Gedanken. Nicht alles hat so wirklich große Auswirkungen. Aber wir müssen herausfinden, was hat Auswirkungen. Da ist irgendein Text, wechsle ich gerade, aber den lese ich euch dann noch vor. Meinen Vorbildern, das steht drauf, den Medien. Ja, den Medien, denen ich erlaube, meine Augen und Ohren zu passieren. Die machen ganz viel mit meinen Gedanken. Jeden Film, den du schaust, jedes Magazin, was du liest, im Internet, wo du dich aufhältst, jedes Radio, jede Radiosendung, die du hast, macht was mit deinen Gedanken. Sie macht was mit deinen Werten, wenn du nicht aufpasst. Und das ist das Schlimme, es manipuliert oft, ohne dass du es merkst. Und dann das, was der Teufel mir über den Weg schickt, beziehungsweise mir anbietet. Wir wissen, dass wir in einem geistigen Kampf stehen. Die Bibel lässt keinen Zweifel daran. Das ist kein Hokuspokus. Der Teufel ist so real wie Gott. Wenn du an den Teufel nicht glaubst, dann bitte vergiss auch Gott. Das ist ein Ding. Du kannst es nicht trennen. Entweder die Bibel ist wahr oder die Bibel ist nicht wahr. Und ich habe den Teufel schon in vielen Gestalten gesehen. Er existiert. Und er hat auch Helfershelfer. Der Teufel ist nur ein Geschöpf. Er kann dir gar nichts tun, wenn du nicht seine Hand reichst. Er kann nur Angebote machen. Und das macht er auch. Sehr subtil, ohne dass du oft merkst, wo es eigentlich herkommt. Vielleicht verführt dich irgendeine Freundin zu etwas zu tun, wo du genau weißt, es ist falsch. Oder auf andere Weise kommt Versuchung in dein Herz und du merkst, boah, du empfindest gerade für die Person X oder Y erotische Gefühle, obwohl du verheiratet bist. Okay. Vielleicht ist es deine eigene Begierde, die dich reizt. Vielleicht ist es auch ein Angriff, eine Versuchung. Aber es ist alles etwas, dem ich was gegenüberzustellen habe als Christ. Definitiv. Der Teufel kann mich zu gar nichts zwingen. Der Teufel ist abhängig von dem, was ich ihm zu beobachten gebe. Deswegen sollten wir aufpassen, welche Worte wir so in unserem Alltag rauslassen. Stell dir vor, der Teufel hört jedes deiner Worte und schließt daraus Dinge. Jetzt geh mal davon aus, nicht ein Dämon ist auf ewig an deine Seite gekettet, sondern die haben auch Schichtwechsel. Möglicherweise ist das, was du gestern gesagt hast, dem Neuen gar nicht bekannt, aber der hört dir jetzt zu. Du kannst also, ich glaube, du kannst immer wieder neu Dinge verändern. Er kann uns Angebote machen, aber er kann nicht deine Gedanken lesen. Und ich möchte euch jetzt gerne einen längeren Filmausschnitt zeigen aus dem Herr der Ringe. Bitte Film ab. Das ist ein Ausschnitt zum ersten Advent. Ihr habt schon mitbekommen, dieser König war besessen, seine Gedanken waren durch einen schlechten Ratgeber vergiftet und durch Furcht und durch Angst gelähmt. Dann kam der Befreiungsdienst Gandalfs, der gestorben war, wieder auferstand und dann nicht mehr der Graue war, sondern der Weiße. Der den Ratgeber direkt in die Schranken gewiesen hat. Ich bin nicht durch Feuer und Tod gegangen, mit einer verlogenen Kreatur Worte zu wechseln. Wir wechseln manchmal viel zu viel Worte mit der Kreatur, die unser Herr längst besiegt hat. Und Leute, manch einer in deiner Umgebung ist genauso gelähmt wie dieser alte König. Und er weiß es nicht mal. Weil er glaubt dem, was er hört. Er steht unter einem Bann, nennen wir es doch mal so. Er versteht nicht mehr, was passiert. Die Menschen, die uns umgeben, die Jesus nicht kennen, haben keinen Vergleich. Sie haben kein Vorher-Nachher. Sie kennen nur diesen Weg. Und verlieren irgendwann auf diesem Weg ihre Hoffnung und ihren Glauben daran, dass alles gut werden könnte. Hast du das Schwert mal da? Ich fand dieses Bild so stark, als er sein Schwert in die Hand nahm. Und dieser wieder verjüngte und befreite König packt die Waffe, mit der er schon zuvor, Dankeschön, Kämpfe gekämpft hatte. Und mit dieser Waffe kam wieder Erinnerung, kam wieder Bewusstsein, wer er eigentlich war. Ich habe so viel geschlagene Christen erlebt in meinem Leben. So viele Christen, die keine Ahnung hatten, wer sie eigentlich sind, was ihr Potenzial ist, was ihre Bestimmung ist. Ich habe vorhin gesagt, wir kämpfen nicht gegen Menschen, niemals. Das Schwert, was wir tragen, ist keine Waffe aus Stahl. Das Schwert, was wir tragen, ist das Wort des lebendigen Gottes. Und wenn wir das in unserer Hand spüren, dann ist es gleich wie eine Waffe zum Kampf und zum Sieg bestimmt. Eine Waffe, die wir brauchen, die wir nötig haben, um in diesem Leben erfolgreich sein zu können. Bitte glaubt mir, alleine die Bekehrung macht dich nicht zu einem erfolgreichen Christen. Erst wenn du lernst, das Wort in deinem Mund zu führen, wenn du lernst, Worte zu machen, die nicht vergiftet sind, wie die dieses schlechten Ratgebers der jungen Prinzessin gegenüber. Sie hat's durchschaut, habt ihr gehört? Ihre Worte sind wie Gift. Genau das sind sie. Sie haben ihren Onkel vergiftet und sie selbst wollten sie auch unter den Bann ziehen. Aber sie hat widerstanden. Wir müssen verstehen, was Gift ist und was Kraft ist. Und die Kraft, die wir brauchen, liegt im Wort. Liegt in dem Schwert, das er uns anvertraut hat, von der Jesus selbst sagt, es ist ein zweischneidiges Schwert, zum Kampf bereit. Und zwar dazu, um Festungen zu zerstören, um Gedanken gefangen zu nehmen. Das können wir durch das Wort. Durch die Verheißungen, die wir haben in der Heiligen Schrift. Und so viele tun so, als gäbe es sie nicht. Unser Glaube ist der Schlüssel, der die Dinge in Gang bringt. Nur dann handeln wir, denken wir anders. Können wir das wieder auf den Beamer legen? Ich möchte euch jetzt nochmal den Dreiklang der Nachfolge präsentieren. Klappt nicht? Ich steck's mal aus und nochmal ein, dann hat's das letzte Mal funktioniert. Hier sind wir. Statt einfach auf die Gedankenangriffe zu reagieren, wählen wir eine andere Quelle aus. Das ist, was wir tun. Klar können wir Gedanken kommen lassen und wir reagieren auf die Gedanken, mal so, aufwärts, abwärts, immer wieder in der Folge. Oder wir füttern unsere Gedanken aktiv und aggressiv mit dem, was uns gut tut. Mit anderen Worten, das ist vielleicht einer der Gründe, warum du hier bist heute. Weil du weißt, hier kommen gute Gedanken, die helfen dir über die Woche. Aber ich sag dir, das geht mehr. Es geht mehr, als nur vom Gottesdienst sich nähern zu lassen. Der Gottesdienst ist sowas wie eine Leitung, die uns hilft zu überleben. Aber wenn das alles ist, ist es zu wenig. Deswegen habe ich euch hier mal so ein paar Sachen raufgeschrieben, mit denen wir unsere Gedanken aktiv füttern können. Ich sehe, die Schriften sind ein bisschen unterschiedlich, darum fehlt ein bisschen was. Konferenzen heißt das eigentlich. Und ich lese mal vor, was ich hier aufgeschrieben habe, dann wisst ihr, was da steht. Also Bibellesen ist ganz wichtig. Wenn ihr morgens in euer Wort Gottes reinschaut, sozusagen euren Gürtel umschnallt, das Schwert in die Scheide steckt und bereit seid für den Tag. Das ist, wenn ihr morgens eure Bibel aufschlagt und, sagen wir mal, ein, zwei Kapitel davon wenigstens euch verinnerlicht, darüber nachdenkt, meditiert. Das macht was mit euch. Dann geht ihr in den Tag in einer Kraft, die ihr sonst vermissen werdet. Meditation über das Wort. Nicht nur lesen und schnell weiter, hastig weitergehen, sondern denkt drüber nach. Wenn ihr lange Wege zur Arbeit habt, genießt es. Nehmt euch eine Hörbibel mit, hört euch ein Kapitel an und dann denkt mal 5, 6, 7 Minuten drüber nach. Während ihr fahrt. Fantastisch. Und wundert euch nicht, wenn gute Gedanken kommen. Gebet, Fürbitte, Predigten anzuhören. Das sind wichtige Grundlagen für jedes geistliche Leben. Und du kannst reden, mit wem du willst. Das sind Dinge, die alle tun, die geistlich weitergehen. Alle. Das sind Basisprinzipien. Keine Kür, nichts Besonderes. Gemeinschaft mit anderen Jüngern zu haben. Dafür haben wir Zellen. Wir treffen uns, wir ermutigen einander. Wir hören das Wort auch dort. Wir geben Dinge weiter. Wir arbeiten mit. Wir machen durch die Zellen auch Aktionen, Dinge nach außen gerichtet, um Menschen zu gewinnen. Wir lesen geistlich gute Bücher. Es gibt viel Schrott auch im christlichen Buchmarkt. Aber es gibt auch sehr viele richtig gute Bücher, die dir weiterhelfen, die deine Gedanken stärken, die gute Gedanken, gesunde Gedanken für dich darstellen. Christliche Konferenzen besuchen wir. Wir machen hier selbst Konferenzen. Wir fahren nächstes Jahr nach Freiburg. Ich hoffe, viele, viele von euch fahren mit uns. Wir wollen mit einer großen Truppe da ankommen und die Konferenz mal so richtig aufmischen. Halleluja. Ja, viele Familien mit Kindern sind schon angemeldet. Ich freue mich drauf. Es wird eine gute Zeit. Auch das macht was mit uns. Wir setzen uns 2, 3 Tagen guten Gedanken aus. Wow, das ist es wert. Da darf man auch investieren. Das ist, lohnt sich. Die Vision Gottes immer lebendig zu halten. Wir haben uns vorgenommen, die Leiterschule 2 die nächsten Jahre mit allen Zellleitern zu wiederholen. Und zwar jedes Jahr einmal. Oh, das kennen wir schon alles. Ja, aber kennen und verstehen ist was völlig Verschiedenes. Iris und ich, uns geht's so, wenn wir die Leiterschule 2 halten, wir halten die seit 6, 7 Jahren, vielleicht 10 Mal jetzt schon gehalten. Jedes Mal, wenn wir die vorbereiten, glühen wir neu an. Das tut uns so gut, unsere Gedanken werden wieder in die richtige Richtung geschoben, obwohl wir das Seminar geben. Wie gut ist es, wenn wir zusammen diese Vision lebendig halten? Das ist die Vision unseres Herrn. Es ist das, wofür wir hier sind. Es ist das Ziel und es ist der Sinn unseres Lebens, worum es da geht in Leiterschule 2. Genau das. Leiterschule 1 natürlich vorweg, wer sie noch nicht hat, seid dabei. Genießt das, wenn die Bobs euch dienen an 3 Wochenenden ab im Januar und Februar. Das Bevo natürlich, das Begegnungswochenende. Auch da können einige nicht genug von bekommen, weil hier werden Gedanken grundgereinigt, könnte man sagen. Das ist wie so eine große Waschmaschine, wo alles wieder mal reinkommt und ich merke, dahinterher ist es viel weißer als vorher. Kennt ihr diese Reklame früher, weiße Riese? Oder das, wie hieß die Dame, Clementine, ja. So, das passiert am Bevo. Ich gehe da rein und ich komme da raus. Ich bin derselbe Mensch, aber ich bin viel weiser. Auch hier, viel weiser. Gott sei Dank. Beständig Proklamation des Wortes Gottes. Ich spreche das aus, was ich will, nicht das, was mir andere Gedanken vorgeben. Ich glaube nicht länger Androhungen, sondern ich glaube dem, was das Wort Gottes mir sagt. Und dann nehme ich jedes Mal das Schwert in die Hand und spreche das Gegenteil. Das Konto ist im Minus, ich sage in Jesu Namen. Ich bin Zehntengeber, ich stehe im Bund mit Gott. Mein Konto, das Ende meines Kontos steht schon längst fest. Es wird ein schönes schwarzes Konto sein, kein rotes. Amen. Das ist, was der Herr uns versprochen hat. Er sagt, ich bedrohe den Fresser. Gott sagt, er bedroht den Fresser, du musst nicht den Fresser bedrohen. Wenn ich den Zehnten gebe, bedroht er den Fresser, also der versucht, von mir was wegzunehmen. Ist es gut? Jedes Mal, wenn wir unseren Zehnten hier geben, wir legen unsere Hand auf unseren Umschlag, jede Woche, und segnen das und danken Gott für das Vorrecht, in diesem Bund mit Gott stehen zu können. Das ist das einzige Bundeszeichen, was wir geben können, das ist der Zehnte. Und damit steht uns der ganze Bund zur Verfügung. Ich muss ihn nicht kaufen, darum geht's nicht. Es ist ein Hingabezeichen. Dieser Bund mit Gott ist ein Hingabebund. Gott gibt sich ganz hin. Er ist nicht halb am Kreuz verblutet. Er ist ganz gestorben. Und er will unser Leben ganz haben. Ganz. Und dann geht's ganz gut in jedem Bereich. Die bewusste Programmierung des eigenen Denkens ist ein wesentliches Ziel, um andere Ergebnisse zu haben als die, die wir bisher hatten. Wenn dein Leben dir bisher nicht genug war oder nicht gefallen hat, dann denk mal drüber nach, grundsätzliche Dinge zu verändern. In deinem Reden, in deinem Denken und in deinem Handeln. Und weißt du, was ich dir sage? Es wird dich immer was kosten. Diese Änderung, wo es wirklich in die große Richtung geht, wo es wirklich in den Überdurchschnitt geht, wird immer risikoreich aussehen, immer. Jedes Mal, wenn Iris und ich, wenn wir so einen Step ausmachen, so einen Schritt machen mussten in eine größere Dimension, es war immer riskant. Es war nie sicher, dem Sichtbaren nach. Aber wir wissen, mit wem wir im Bund stehen. Wir wissen, wer das Netz unter uns spannt, wer uns auffängt, wenn was schief geht. Und das genau ist Glauben. Dann weißt du, dass du glaubst, wenn du bereit bist, Risiken für Gott einzugehen. Vorher bist du nur einer der vielen, die denken, dass sie glauben. Lukas 8, Vers 18. So habt nun Acht, wie ihr hört, denn wer richtig gehört hat, dem wird gegeben. Und wer nicht richtig gehört hat, von dem wird auch das genommen werden, was er richtig gehört zu haben meint. Ich merke, ich habe diese Bibelstelle mit ein paar schwarzen Wörtern ergänzt. Aber genau darum geht es. Im Kontext von Lukas 8 geht es um das Hören. Das Hören, Hören, Hören. Wie hörst du, fragt Jesus. Wie hörst du? Oder wir können auch sagen, wem hörst du zu? Wem glaubst du? Habt nun Acht, wie ihr hört. Hab Acht, wie du hörst. Hörst du nur für andere? Oder merkst du gerade, dass dieser Gottesdienst für dich vielleicht eines der größten Potenziale freisetzen könnte, was du bisher in deinem geistigen Leben erhalten hast? Ich sage könnte, weil es ist immer deine Entscheidung, die Dinge freisetzt oder bindet. Meine Entscheidung, meine Gedanken und meine Handlungen, meine Worte werden letztendlich bestimmen, was ich habe und was ich nicht habe. Es gibt zwei Wege, und das möchte ich euch auch noch verraten zum Schluss, nämlich wie ihr eure Gedanken schützen könnt. Weg 1 ist im 2. Timotheusbrief, fliehe die Begierden der Jugend. Wenn du deine Gedanken wirksam schützen willst, dann lass keine Pornografie in dein Haus, als Mann hauptsächlich, obwohl auch Frauen damit zunehmend Schwierigkeiten haben. Hab einen Filter auf all deinen Computern, auf deinen mobilen Geräten. Triff dich nicht mit anderen Menschen des anderen Geschlechts alleine. Geh nicht mit deiner Sekretärin oder deiner Kollegin Mittagessen. Wenn du zu dritt, viertzeit, kein Problem, aber achte auf diese Dinge. Diese kleinen Dinge schützen dich nämlich. Hab keine Reserve, keinen Vorrat an Suchtmitteln zu Hause. Wenn du aufhören willst zu rauchen, dann bitte erlaube dir keine Stange Zigarette in der Ecke. Oder wenn du los willst von Pornografie, dann hab keine Magazine oder Bilder irgendwo liegen. Vernichte den Vorrat der schmutzigen und bösen Gedanken. Triff dich als verheirateter Mann nicht mit Ex-Freundinnen. Oder als verheiratete Frau nicht mit Ex-Freunden. Vielleicht musst du deinen Facebook-Account löschen. Dann tu das. Es gibt ein Leben ohne Facebook. Amen. Manche denken, weil ich einen Facebook-Account habe, würde ich das gut finden. Ich finde das überhaupt nicht gut. Ich habe das Ding nur, weil es ein Weg ist, um Menschen auf die Gemeinde hinzuweisen. Deswegen habe ich das. Ihr werdet von mir da keine privaten Nachrichten finden. Ihr werdet nur Worte über Gott hören und über die Gemeinde, weil es das ist der Ort, wo die Sünder leben. Die wollen wir doch erreichen. Also habe ich da so eine Seite, wo ich immer wieder mal einlade zu Veranstaltungen, zum Kino und sonst was. Und es kommen auch immer wieder mal Leute. Ehre sei Gott. Aber ich werde da mein Leben nicht ausfalten. Ich werde da keine Bilder meiner Kinder reinstellen. Leute, seid vorsichtig mit Facebook und Co. Seid vorsichtig. Hol dir eine neue Handynummer, wenn deine Ex-Freundin sie hat. Ja, oder verschaff dir eine neue E-Mail-Adresse. Leute, das sind wichtige Punkte. Die zerstören Ehen. Über Facebook triffst du wieder Leute, wo du gar nicht mehr weißt, dass du die ja mal geliebt hast. Achte drauf, sei vorsichtig. Der Teufel ist ein Schweinehund und er wird versuchen, das zu zerstören, was Gott dir geschenkt hat. Und die Ehe ist das kostbarste Geschenk nach deiner Wiedergeburt, was du jemals erhalten hast und erhalten wirst in diesem Leben. Dein Ehepartner heute, egal wie schräg er drauf ist, ist das kostbarste Geschenk, was Gott dir jemals gegeben hat. Achte es und denke dann, du selbst bist Mitmodulator dieses Menschen. Du machst deinen Ehepartner zum Besten der Welt oder auch nicht. Das ist mein proaktives Handeln. Ihr merkt schon, ja? Wenn ich nur reagiere auf die schrägen Töne, dann werde ich auch schräg. Dann wird die Ehe zerbrechen. Wenn ich aber anfange, Gottes Liebe auszugießen und so zu handeln, wie der Herr das sagt, dann verändern sich Dinge manchmal ganz dramatisch. Nun, es gibt aber einen anderen Weg, meine Gedanken zu schützen, denn nicht in jedem Fall ist Flucht angesagt. In den Fällen, die ich gesagt habe, sicherlich. Aber es gibt eine andere Schriftstelle, nämlich im Jakobusbrief 4, Vers 7, wo steht, unterwerft euch also Gott und widersteht dem Teufel, so wird er von euch fliehen. Das heißt, vergib immer wieder neu, egal wie du fühlst. Davor kannst du nicht weglaufen. Das ist nicht der Bereich, wo wir fliehen sollten. Stimmt's? Den müssen wir aussprechen. Ich vergebe in Jesu Namen. Einmal der Person gegenüber und dann immer wieder dir gegenüber, solange bis es durchgedrungen ist. Bis deine Gefühle im Einklang mit deiner Entscheidung stehen. Diene deinem Ehepartner so gut du kannst. Vergelt ihm nicht das, was er verdient. Stell dir vor, du bekämst, was du verdienst. Wären wir alle nicht hier. Wären wir alle nicht gerettet, oder? Keiner von uns verdient es, gerettet zu sein. Der Herr ist gnädig, der hat uns geliebt, so wie wir waren. Er ist nicht zu uns gekommen, als wir perfekt waren. Er kam zu uns, als wir, ich will gar nicht die Worte sagen, jeder kann dafür sich selbst eins einsetzen, als wir noch ganz anders waren als heute. Als Gott mich gerettet hat, weiß ich, wie weit ich weg war von allem, was verdient wäre. Gott ist gut. Gott hat mich gerettet zum Zeitpunkt, wo ich weit weg davon war. Und es gibt niemanden, der sich's verdienen kann. Das wissen wir als Christen. Arbeite an deiner Pünktlichkeit. Das ist was, wo ich mich Gott unterwerfen muss und mein Leben in Ordnung bringen muss manchmal. Dass ich pünktlich zu Dingen komme, dass ich meine Verabredungen einhalte, meine Versprechen halte, Integrität entwickle. Das ist was, wo ich gefordert bin. Davor wegzulaufen ist falsch. Gott will mich ja trainieren. Gott will mich ja zu dem Mann, zu der Frau werden lassen, von der er träumt. Und er hat einen Plan. Selbst wenn du keinen hast. Ist gut, dass er einen hat. Erlaube es nicht, über andere zu richten. Erlaube es dir nicht. Und such auch nicht die Gemeinschaft von Menschen, die über andere herziehen. Wenn du merkst, dass jemand über deinen Bruder, über deine Schwester negativ spricht, weise ihn zurecht, schick ihn zu dem Bruder, zu der Schwester oder entferne dich aus dem Gespräch. Ganz einfach. Du vergiftest sonst deine Gedanken. Definitiv. Auf einmal hörst du was. Ich weiß, die Leute haben auch mal negativ über mich gesprochen früher. Und da war mal jemand in der Nähe und hat das mitgehört und er fing an, das zu glauben. Und Gott sei Dank kam die Person dann zu mir und wir konnten reden und sagte, das ist so ein Blödsinn. Ich weiß nicht, wie die darauf kommen, aber ich verstehe jetzt die Zusammenhänge. Das ist überhaupt gar kein Thema. Es ist Lüge und Betrug. Und Leute glauben es. Verleumdung ist ein übler Geist. Und bleibe immer in der Liebe. Auch das ist was, wovor du nicht fliehen kannst. Wenn du dich Gott unterordnest, wirst du in der Liebe bleiben. Weil du weißt, ohne diese Liebe wärst du nie gerettet. Diese Liebe lässt andere stehen, wie sie sind. Sie liebt den Moslem neben dir. Sie liebt den Esoteriker neben dir. Die ist nicht begeistert von dem, was sie sagen vielleicht, aber du weißt, diese Menschen sind verloren ohne Gott. Und vielleicht bist du der einzige Schlüssel in ihrem Leben, der vielleicht erst in 5 Jahren ins Schloss gestellt werden, erst in 10 Jahren umgedreht wird. Wer weiß das? Du bist sein Werkzeug. Ich bin sein Werkzeug. Wir stehen einfach zur Verfügung. Wir stehen zu dem, wofür wir stehen, aber wir lieben Menschen. Mein Gott ist ein menschenverliebter Gott. Und wir gehören manchmal einfach nur auf die Knie, um das zu tun, was Gott uns gesagt hat, was wir tun sollen. Es geht darum, dass wir unser Denken erneuern müssen. Und ich möchte dir empfehlen, diese 2-3 Minuten, die wir jetzt nehmen werden, ganz kurz, aber ganz wichtig, dein Leben in Ordnung zu bringen mit Gott. Ich habe den Verdacht, dass hier Menschen sitzen, die nicht gerettet sind. Obwohl ihr Halleluja schreien könnt, alle Lieder auswendig singt, die wir hier haben, aber ihr habt nicht den Herrn angenommen. Ihr habt den Freund, den Kumpel, Jesus, das bisschen bessere Leben gewählt, die guten Gedanken vielleicht noch, aber ihr habt nie gesagt, Jesus, sei Herr meines Lebens. Führe mich, ich gebe alles dir. Alles. Dein Geld, dein Auto, deine Ehe, deine Kinder, deine Arbeitsstelle, deine Zeit, deine Ziele, deine Wünsche, deine Träume, das meine ich. Hey, Christsein war nie billig. Leute sind gestorben und sterben jedes Jahr für ihren Glauben. Die Bildzeitung hat was von 160.000 Leuten gesagt, die letztes Jahr gestorben sind, als Märtyrer für ihren Glauben, überall auf der Welt. Wir haben weniger die Berufung, für ihn zu sterben, als mehr die Berufung, für ihn zu leben. Beides hat seine Herausforderungen, stimmt's? Hingabe fordert dabei immer alles. Du kannst dich nicht halb hingeben. Versuch das mal. Es funktioniert nicht. Es wird lau und schal. So, lass dich herausfordern, hinzugehen zu ihm. Und die, die das längst getan haben, die aber merken, deine Gedanken sind schräge Wege gelaufen. Du hast dich beeinflussen lassen von anderen Dingen. Du hast Gedanken gedacht, die definitiv nicht von Gott waren. Ich möchte dich ebenfalls einladen, hier zum Kreuz zu kommen. Und ich lasse das Schwert ganz bewusst hier liegen. Weißt du, manchem Mann, vielleicht auch manche Frau hilft es, das Schwert mal wieder in die Hand zu nehmen und mal wieder frische Luft zu atmen und sagen, Herr, jawohl, ich erinnere mich. Da war was. Von Anfang an meines Gläubigseins. Ich habe eine Berufung gespürt auf meinem Leben und ich habe die zur Seite gelegt und bin reaktiv geworden. Ich habe nicht mehr das getan, was ich wusste, was ich hätte tun sollen, weil es war mir zu teuer, es war mir zu schwierig, es war mir zu komplex. Dann ist es deine Zeit. Greif das Schwert und triff eine Entscheidung. Für dich alleine. Du kannst doch gerne was von vorne sagen, wenn du möchtest, aber das lasse ich dem Herrn. Lass uns zusammen bitte aufstehen. Weil wir werden hiernach das Abendmahl nehmen. Das heißt, wir werden eine kurze Zeit haben, 3 Minuten vorm Kreuz. Und ich möchte, dass ihr das ernst nehmt. Sagt euch nicht, ja, ich kann das ja zu Hause nach dem Mittagessen machen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass du es nie mehr tust, was du jetzt vom Herrn gehört hast. Ich rede nicht von meinen Worten allein, sondern wenn es einen Widerhall in dir hat und du spürst, jawohl, Gott meint genau dich jetzt, dann mach diesen Moment zu deinem heiligen Moment. Lass ihn nicht vergehen. Er kommt vielleicht nie wieder. Herr, ich ehre dich. Und ich danke dir, dass du Gunst gibst. Herr, dass du so wirbst um die Menschen, die hier in diesem Raum sind. Um die Menschen, die diese CD oder diese Datei irgendwann hören. Ich ehre dich für jeden Einzelnen, der diese Botschaft gehört hat. Und ich bete, Vater, dass die Gedanken hier, dass sie unsere Gedanken verändern. Dass sie helfen, zu denken, wie du denkst. Dass wir heilende Gedanken empfangen heute Morgen. Jetzt gerade, als Nachbeben dieser Predigt. Zieh du die zu dir, die dich noch nicht kennen. Und hilf denen, die ihre Gedanken säubern müssen heute Morgen. Obwohl sie dich schon kennen. Herr, lass hier neue Starts geschehen. Gute Starts. Wenn unsere Augen geschlossen sind, möchte ich fragen, wer hier sagt, ich möchte heute mein Leben Gott weihen, 100%. Bitte zeig es mir kurz an. Alle Augen sind geschlossen. Wenn du dein Leben Gott weihen möchtest, heb deine Hand bitte. Ja, ich sehe die Hand. Es ist dein Leben. Du bestimmst, wem du es weißt. Gut. Dann frage ich noch eine Frage. Wer weiß, dass er seine Gedanken reinigen muss, dass er Dinge wirklich abgeben, sich von Dingen trennen muss, um Gottes Gedanken zu denken und nicht die eigenen? Wer möchte heute einen Schnitt machen für sich und seine Gedanken Gott hinlegen? Heb bitte du auch deine Hand. Dankeschön. Danke, danke. Dankeschön. Ehre sei Gott. Halleluja. Wundervoll. Vielen Dank. So gebe ich das Kreuz frei für beide Gruppen, die sich jetzt gemeldet haben. Nehmt euch eine Minute vor diesem Kreuz. Nehmt das Schwert in die Hand. Und legt die Dinge ab, wo ihr wisst, das sind nicht die Gedanken, die euch gut tun. Legt sie ab, in den Fahrstuhl, Knopf drücken und rauf damit. Und nehmt euch die Gedanken jetzt ganz bewusst, indem ihr sie aussprecht und das Gegenstück von dem aussprecht, was bisher vielleicht euer Leben bestimmt hat. Können wir ein bisschen instrumentale Musik haben im Hintergrund?
Liebe Hörerin, lieber Hörer. Mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief, dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.